Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Und für mich war dieses Thema Klimaneutralität als Zukunftsthema auch aus der Sicht der Enkelverantwortung eine absolut wichtige Herausforderung.
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir in 5 oder 10 Jahren deutlich mehr sehen, was eigentlich in den letzten 10 Jahren dann passiert ist und wo es vieles in die richtige Richtung gegangen ist. Aber Veränderung fühlt sich halt immer erstmal hart und chaotisch an. Und das ist das, was wir wahrscheinlich alle gerade irgendwo auch erleben.
Die aktuellen Diskussionen, die teilweise rückwärts gewandt sind, dass man bei bestehenden Technologien sich sozusagen verbunkert, die sehe ich für die wirtschaftliche Zukunft von Deutschland als gefährlicher an als irgendwelche Rückstände bei konkreten Technologien.
Das Geld für diese Energiewende ist eigentlich auf dem Papier da. Also das Kapital in dem Umfang wäre vorhanden. Das Problem, was wir aber haben in Europa, ist, dass unsere Kapitalmärkte so fragmentiert sind. Wir haben kein gemeinsames Ziel, keine Struktur, die uns irgendwie erlaubt, das Geld wirklich gezielt in die Bahn zu bringen. Und das Zweite ist, dass unser Bankensystem auch nicht dazu ausgelegt ist, solche Risiken zu finanzieren.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt der Umbau von Wirtschaft und Technologie für eine sichere Zukunft? Dazu spreche ich mit den AutorInnen Professor Dr. Lothar Abicht und Carina Stöttner. Zum Buch Klimaneutral, so gelingt der Umbau von Wirtschaft und Technologie, erschienen im Campus Verlag. Es ist unausweichlich, der menschengemachte Klimawandel zerstört die Lebensbedingungen auf der Erde. Deswegen brauchen wir die 5. industrielle Revolution. Ihr Kern sind die Umstellung der Weltwirtschaft und damit aller Technologien auf Dekarbonisierung und die Reduzierung von klimaschädlichen Gasen. Angetrieben wird sie durch die Notwendigkeit, den Klimawandel zu bremsen, aber auch durch den Kampf um die Vorherrschaft auf den Weltmärkten. Für dieses Gespräch habe ich 2 Expertinnen eingeladen. Carina Stöttner ist Mitgründerin und Co-Geschäftsführerin bei Themis Foresight. Die Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin spricht als Keynote-Speakerin über Zukunftsthemen, als Panel-Teilnehmerin bringt sie ihre Perspektive zu den viel diskutierten Themen ein. Ebenso habe ich eingeladen Professor Dr. Lothar Abicht. Er ist Unternehmer, Honorarprofessor für Erwachsenenbildung, Forscher, Trainer und Autor zahlreicher Publikationen sowie gefragter Speaker. Er ist Experte für Bildungsforschung, demografische Entwicklung, für die Arbeits- und Lebenswelt von morgen. Zurzeit arbeitet er als Senior Associate bei Themis Foresight an einem Forschungsprojekt zur 5. industriellen Revolution. Und jetzt freue ich mich sehr, hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Carina und lieber Lothar.
Hallo.
Hallo, auch von meiner Seite.
Lieber Lothar, lieber Carina, wärt ihr so lieb und würdet euch mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie ihr die Menschen geworden seid, die ihr heute seid?
Gerne, große Frage. Genau, ich bin Carina Stöttner, ich bin ursprünglich, man hört es wahrscheinlich ein bisschen an meinem Dialekt, in Bayern aufgewachsen, in Niederbayern, um genau zu sein. Und habe dann studiert in Passau, Medien und Kommunikation. Habe danach ein Studium Soziologie und Kultur abgeschlossen. Das habe ich sowohl in Deutschland als auch in Italien gemacht. Und fand das super spannend, nicht nur diesen gesellschaftlichen Teil mir mal anzugucken, sondern auch diesen technologischen. Ich habe meine Masterarbeit über künstliche Intelligenz und Kultur geschrieben, also Interviews mit Chatbots damals geführt. Das war noch lang vor ChatGPT, als Chatbots noch nicht so gut waren. Und fand schon, als ich diese Masterarbeit geschrieben habe, super spannend, mich mit 2 Disziplinen gleichzeitig zu beschäftigen und mal zu sehen, was hat es für gesellschaftliche Auswirkungen, was hat es für technologische Implikationen, wo spielt Kultur da zum Beispiel auch eine Rolle. Und habe mir dann gedacht, was mache ich jetzt damit? Wo arbeitet man, wenn man irgendwie sowas machen will? Und habe mich mal umgeguckt und bin dann auf mehrere Thinktanks gestoßen. Aber die meisten dieser Denkfabriken, vor allem in Deutschland, sind politische Natur. Und ich muss jetzt sagen, Politikwissenschaft war nie so meine Leidenschaft. Also ist ein wichtiges Thema, aber ist nicht unbedingt das, was mich angetrieben hat. Und bin dann in die Zukunftsforschung gekommen. Also Foresight, ganz um es professionell auszudrücken. Und fand das super interessant, weil man sich da mit allen Sphären irgendwie beschäftigt. Also so diesen wirtschaftlichen Teil, den gesellschaftlichen, technologischen, natürlich auch den politischen, sich anschaut und schaut, welche Dynamiken werden in der Zukunft miteinander oder sich gegenseitig beeinflussen und welche Dynamiken werden sich auf unser Leben, auf unser Arbeiten in Zukunft auswirken. Und genau, so bin ich dann in die Zukunftsforschung gerutscht, habe dann meinen heutigen Mitgründer Jan Berger kennengelernt und mit dem gemeinsam vor fast 4 Jahren Themis Foresight gegründet, wo wir im Grunde Foresight, also Zukunftsforschung für Unternehmen in Deutschland machen.
Dankeschön. Lothar.
Ja, mein Name ist Lothar Abicht. Meine Lebensspanne ist schon etwas länger als bei Carina und trotzdem versuche ich das so kurz wie möglich. Im Grunde genommen sind es 3 große Abschnitte. Der erste Abschnitt, ich bin, das sollte ich dazu sagen, in den 9 Bundesländern geboren, bin in Thüringen aufgewachsen, lebe jetzt in Sachsen-Anhalt und habe ursprünglich in Halle Technik und Pädagogik studiert. Habe dann in Halle auf einem technologischen Gebiet in der allgemeinen Technologie promoviert und habilitiert, war also in so einem typischen Umfeld in Richtung einer Hochschullehrerlaufbahn. Dann nach der Wende kam alles ganz anders. Dann kam ein großer Bruch und ich bin dann in ein privates, damals ganz neu gegründetes ostdeutsches Forschungsinstitut gegangen, das sich mit Wirtschafts- und Bildungsforschung beschäftigt, habe dort die Bildungsforschung aufgebaut, bin dann relativ schnell in die Geschäftsleitung als geschäftsführender Gesellschafter dann eingestiegen und war fast 30 Jahre lang als Unternehmer unterwegs. In dieser Zeit habe ich meine Fachrichtung faktisch nochmal geändert, bin in die Erwachsenenbildung gewechselt, habe parallel dazu an der Uni in Chemnitz nochmal umhabilitiert und dort auch eine Honorarprofessur erhalten. Ja, und in den vielen Jahren in dem privaten Institut, wir hatten so zwischen 50 und 100 Mitarbeitern, haben wir Dutzende und Aberdutzende Projekte in Richtung Arbeit mit kleinen, mittleren Unternehmen, Arbeit mit Bildungseinrichtungen etc. im innovativen Umfeld realisiert. Und 2018 bin ich aus dem Unternehmen ausgeschieden im Rahmen einer Unternehmensnachfolge. Und seitdem bin ich zum Teil Freiberufler, zum Teil auch in Kooperation, zum Beispiel mit Themis Foresight als Wissenschaftler unterwegs und bin seit ungefähr 10 Jahren auch als Autor und als Zukunftsforscher parallel zu meiner Tätigkeit und damals im Institut aktiv gewesen. Bin unterwegs als Keynote-Speaker und wie gesagt, eine ganze Reihe von Büchern. Das Klimaneutral ist das letzte.
Ja, ich fand euer Buch sehr, sehr wertvoll. Also jemand, der sich nicht täglich mit diesem Thema auseinandersetzt, fand ich total hilfreich. Punkt 1, so einem kleinen Vorgespräch hatte ich es mit Carina schon. Es ist sehr gut verständlich, was ich hilfreich finde. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es die Komplexität abbildet, dass es bei dem Thema bedarf. Aber vielleicht erzählt ihr so ein bisschen, wie ist das ganze Buch entstanden? Was war der Gedanke dahinter und für wen ist das Buch gedacht?
Ich kann mal einsteigen. Also ich habe vorhin schon drüber nachgedacht, Lothar, wo haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich glaube, es war eines der Projekte, die wir damals hatten, Mensch-Maschine-Zusammenarbeit, wo du als Experte zur Seite gestanden bist, in Leipzig noch damals. Auf jeden Fall, Lothar und ich kennen uns seit bestimmt 4, 5 Jahren mittlerweile schon.
Mindestens, ja, 5, ja. Ich glaube, es sind ein bisschen mehr.
Und haben immer wieder lose an unterschiedlichsten Themen zusammengearbeitet. Und irgendwann ist so die Idee bei uns gereift, mal diese 5. industrielle Revolution, also was ist so die nächste industrielle Revolution, entstanden. Und am Anfang waren wir zu dritt in diesem Projekt. Mein Mitgründer Jan Berger war dabei, Lothar und ich. Und wir haben uns überlegt, wie soll oder könnte so ein Buch aussehen, das mal die Zukunft in diesem Bereich den Umbau dieser Technologien oder den Umbau des Wirtschaftssystems der Industrie abbildet. Vor allem mal so einen Gesamtüberblick gibt und das auch für Wirtschaftslenker und Wirtschaftslenkerinnen. Also nicht nur jetzt für einen Bereich, da kennen sich die Leute meistens selbst schon ganz gut aus, wenn sie sich da mal ein bisschen tiefer mit beschäftigen, sondern tatsächlich auch mal jedem auch außerhalb seines Fachbereichs einen Überblick zu geben, was eigentlich noch in den anderen Bereichen möglich ist. Eben auch um diese Synergien zu schaffen, sage ich mal. Es geht ja nicht nur um einen Sektor, den wir umarbeiten müssen. Und dann sind wir zu dritt in dieses Buchprojekt gestartet und irgendwann haben Lothar und ich gesagt, okay, wir machen das Buch gemeinsam, machen es zu zweit. Und ja, weil wir die Kombi auch gut fanden. Also Lothar ist sehr stark darin, wie er schon gesagt hat, auch diese wissenschaftlichen Hintergründe zu recherchieren, da sehr tief in das Thema einzutauchen, während meine Stärke dann eher daran liegt, dieses Komplexe wieder aufs Wesentliche runterzubringen und auch so umzuschreiben, aufzubereiten, dass es, sage ich mal, die Komplexität nicht verliert, aber gleichzeitig verständlich und anfassbar ist für die Leute, die es lesen.
Ja, aus meiner Sicht, ich hatte ja vorher schon eine Reihe von Büchern geschrieben mit Themen wie KI und Arbeitsmarkt etc. Und für mich war dieses Thema Klimaneutralität als Zukunftsthema auch aus der Sicht der Enkelverantwortung eine absolut wichtige Herausforderung. Und ich habe dann die Möglichkeit gesehen, an das, was ich sozusagen im ersten Drittel meines Berufslebens gemacht habe, allgemeine Technologie, anzuknüpfen, weil ich von dort die Methodik, so viele unterschiedliche Technologiefelder zu analysieren, einbringen konnte. Und diese Methodik haben wir dann auch gemeinsam angewendet. Und haben dann versucht, aus dieser Wissenschaftssicht in einer durchaus verständlichen Art und Weise, die wir ja beide aus unseren Keynotes und den vielen Projekten auch gut kennen, das dann eben runterzubrechen. Und ich habe das sehr genossen, mit Carina gemeinsam das zu machen, weil damit natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen, auch von Generationen, Mann, Frau etc., auch Ost-West durchaus, dadurch in das Projekt eingeflossen sind. Und das hat dem Projekt, glaube ich, gut getan.
Oh, das finde ich spannend. Da würde ich direkt mal reingehen, weil das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass bei diesem Thema, wenn man die gleiche Zielrichtung hat, einmal Mann-Frau eine Rolle spielt und Ost-West. Inwiefern gab es da Spannungen, Kontraste oder divergierende, polarisierende Punkte?
Ich glaube, einen polarisierenden Punkt hatten wir bei dem Thema Atomkraft. Also fängt schon im Kleinen an. Ich glaube, du hast es Kernkraft genannt, ich habe es Atomkraft genannt. Auch schon mal interessant aus einer Ost-West-Perspektive, die Begrifflichkeit. Aber auch, wo wir gemerkt haben, so Technologie ist das eine, ja, ob Atomkraft in Zukunft noch eine Zukunft hat für Deutschland. So der technologische Aspekt ist der eine, auch dieser Verantwortungsaspekt, was macht man mit radioaktivem Müll, aber auch der politische Aspekt hat so eine große Rolle gespielt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das so sehr dieses Ost-West-Thema ist, aber zumindest für mein Verständnis, ich bin gar nicht so sehr mit dieser Atomdiskussion aufgewachsen. Ich schaue da vielleicht mit einem ganz anderen Blickwinkel drauf. Also ich bin 94 geboren, da waren die, ich weiß gar nicht, wann sich die Grünen gegründet haben, aber die haben sich ja gegründet aus dieser Anti-Atom-Bewegung heraus. Das hat jetzt in meinem Aufwachsen nicht so sehr eine Rolle gespielt. Also ich habe mitbekommen, mit Tschernobyl zum Beispiel, da wo ich aufgewachsen bin, darf man keine speziellen Pilze essen, Wildschweine darf man nicht essen, weil die immer noch vom sauren Regen bis heute betroffen sind. Also das Thema hat mich schon natürlich irgendwo berührt, aber ich bin nicht mit diesem Narrativ aufgewachsen, hatte vielleicht dadurch auch nochmal einen anderen Blick zu sagen, wollen wir uns nicht doch nochmal dran wagen, zu überlegen, was wäre, wenn Atomkraft doch funktionieren könnte, mit weniger, mit einer geringeren Halbwertszeit, mit neuen Technologien und so weiter, versus Lothar, ich glaube, du hattest ein bisschen eine andere Perspektive, wo du meintest, nee, das Thema ist eigentlich in Deutschland mehr oder weniger durch, wenn ich mich richtig erinnere.
Spannend.
Also ich würde das auch nicht im Sinne von Gegensätzen sehen, sondern im Sinne von unterschiedlichen Erfahrungshorizonten. Es ist also durchaus so, dass man ja durch seine Umwelt geprägt wird. Und ich habe natürlich hier, auch wenn ich öfters mal in den alten Bundesländern war, zu Vorträgen etc., mit ganz anderen Unternehmen tagtäglich zu tun gehabt als Carina. Und ich hatte auch in den Bildungseinrichtungen zum Teil mit anderen Menschen zu tun. Und da war das immer ein sehr hilfreicher Check, um zu sehen, am Beispiel Kernenergie hat das, oder Atomenergie, Carina sehr schön dargestellt, da war das ein hilfreicher Check, auch mal die Gefahr gewissermaßen zu verringern, dass man sich in den eigenen Perspektiven einmauert. Und das ist ja auch bei großen Altersunterschieden durchaus immer eine Gefahr. Ja. Also für mich war es ganz wichtig, ich hatte vorhin die Enkelperspektive gesagt, dass ich dann eben auch mal von jungen Leuten höre, wie sie dann eben zu diesen bestimmten Technologien oder zu bestimmten Fragen der Neuorientierung der Wirtschaft tagtäglich auch das erleben und wie sie dazu stehen. Aber es war kein Gegensatz, will ich ausdrücklich sagen.
Nee, ich finde diesen Punkt aber mega spannend. Und wir sind eigentlich auch schon in dem Buchthema drin, jetzt sind wir direkt mal in die Atomkraft reingegangen, weil ich fühl mich jetzt richtig schön als Bindeglied. Einmal von der Generation her bin ich was dazwischen, als 81er Jahrgang, gebürtig in Magdeburg, wohnhaft in Bayern. Also ich verbinde gerade die Brücken so ein bisschen. Und das heißt, ich kenne auch diese Tschernobyl-Diskussion, bin damit aufgewachsen, quasi im Osten, wo das ein bisschen vertuscht oder verheimlicht wurde. Man aber wusste, okay, die Pilze darfst du nicht essen. Dann gab es, glaube ich, den neueren Fall, was dann war einfach dann Fukushima, wo ja dann mit der CDU-geführten Regierung gesagt wird, okay, jetzt machen wir es aber, jetzt steigen wir aus. Das heißt, die Diskussion verstehe ich. Und gleichzeitig, ich habe jetzt gerade einen Podcast sicherheitshalber gehört, wo es um die Amerikaner geht. Wenn die ihre neue Sicherheitsstrategie umsetzen wollen, auch mit KI als Beispiel, brauchen sie allein für den Energiehunger 30 zusätzliche Kernkraftwerke in den USA. Die sie dafür auch planen zu errichten. Das heißt, wir haben eine globale Debatte, die eigentlich hin zur Kernkraft dahin geht, während wir, und da bin ich dann quasi politisch-historisch bei Lothar, sagen, okay, eigentlich Grünen haben sich gegründet aus der Anti-Atomkraft-Bewegung jetzt auch Magdeburg-Wendland. Also das ist ja diese Achse auch so ein bisschen, dass wir bei den in Gorleben bei den Endlagern näher dran sind, wo diese Diskussion auch herkam. Welche Rolle hat denn Atomenergie eurer Meinung nach für die Zukunft, auch für diese fünfte industrielle Revolution? Welche Rolle spielt die?
Ich glaube, momentan politisch ist es ja unwahrscheinlich, dass wir im Moment Atomkraftwerke nochmal neu errichten. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir diese Diskussion nicht abreißen lassen. Also, dass wir zumindest forschungsseitig und kompetenzseitig dranbleiben, uns das zu erhalten und auch mit neuen potenziellen Technologien, die innerhalb dieser Atomenergie aufkommen, da dran zu bleiben, um es nicht zu verbauen, dass wir in der Zukunft nicht draufsetzen könnten, wenn es möglich wäre, dass wir eben weniger gefährliche, ich sage ungefährlich, glaube ich, gibt's nicht, aber weniger gefährliche Reaktoren bauen können, denn unser Energiebedarf wird massiv steigen und man sieht es jetzt auch gerade, Bill Gates baut Mini-Kraftwerke auch aus guten Gründen. Eine KI funktioniert zwar in der Cloud, aber am Ende des Tages braucht sie halt auch irgendwie Strom und auch diese ganzen Klimathemen brauchen natürlich am Ende grünen Strom und da ist Atomenergie natürlich eine einfachere Möglichkeit, das umzusetzen, was nicht bedeutet, dass wir es jetzt akut machen sollten.
Also tatsächlich unterscheidet sich meine Sicht ein bisschen. Ich habe die Entwicklung der Kernenergie auch persönlich miterlebt. Ich war ursprünglich ein absoluter Befürworter. Das hat mich damals in der DDR bei meinen Studenten nicht sehr beliebt gemacht. Dann habe ich in Moskau gesessen und habe die damals zugänglichen russischen Dokumente, die man kriegen konnte, über den Tschernobyl-Unfall gelesen und dann habe ich später halt auch Fukushima miterlebt und da hat sich natürlich bei mir einiges geändert. Aber wenn ich jetzt mal in die aktuelle Diskussion reingehe, dann würde ich sagen, Kernenergie ist aktuell weiterhin. Wir werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten erleben, wie es große Probleme bereiten wird, die gegenwärtige Kernenergie oder Flotte von Kernkraftwerken überhaupt zu ersetzen. Weil wir nämlich in der Mehrzahl Reaktoren haben, die 30, 40 Jahre schon am Netz sind und deren Laufzeit begrenzt ist. Jetzt macht man zwar den Versuch, die zu verlängern, auf bis zu 60 Jahren, kann man darüber streiten. Und gleichzeitig beginnt der Neubau. Der Neubau konzentriert sich aus meiner Sicht auf relativ wenige Länder, auf China und Indien. In den anderen Ländern ist im Augenblick für mich nicht absehbar, dass die gegenwärtige Flotte auch nur einigermaßen überhaupt ersetzt werden kann. Und das liegt unter anderem daran, dass die Kostenexplosion, insbesondere in den Demokratien und auch die Verdopplung, Verdreifachung der Bauzeit, die Bereitstellung dieser Energieform wesentlich behindert. Und Fakt ist eben, dass im Augenblick die Erneuerbaren der Kernenergie da weit voraus sind, im Sinne von Geschwindigkeit der Bereitstellung, auch in der Frage, wie schnell sie erweitert werden können. Also insofern Fazit, Kernenergie ja, aber es wird keine Alternative zu den Erneuerbaren im echten Sinne sein.
Mhm. Ich will den Zuhörenden mal gerne einen kleinen Überblick über euer Buch geben, einfach, weil wir es leider alles nicht abdecken können in diesem Gespräch, aber dass wir so schon mal so sehen, was es alles da ist. Also euer erstes Kapitel behandelt erst einmal die Zukunft der Energieversorgung, das ist die erste Zukunft der Energieversorgung, die zweite Zukunft, es geht um Transporttechnologien, wo ich auf jeden Fall nochmal drüber sprechen möchte, weil vorhin hatte ich gerade ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin von ZF, also einem Autohersteller, Autozuliefererhersteller, wo wir gerade über den Abbau von Arbeitsplätzen gesprochen haben. Das heißt, das ist einfach ein Zukunftsthema und ein Gegenwartsthema. Dann, was ich ganz spannend fand, weil ich da ganz wenig Ahnung zu hatte, einfach die chemische Produktion bzw. Stoffumwandlung. Dann habt ihr Stoffformung, das heißt Maschinen, Anlagen und Fahrzeugbau als Treiber der technologischen Transformationen. Dann, was man ja politisch immer wieder mitkriegt, ein großes Thema und auch ein Kostenthema, Zukunft, Bauen und Wohnen. Dann das Thema Landwirtschaft und Ernährung, Informations- und Kommunikationstechnologie, die Zukunft des Bergbaus. Ja, und dann habt ihr noch so einen kleinen Epilog. Wir haben eben schon mal so das Thema Atomkraft touchiert. Was glaubt ihr, wäre das nächste große, wichtige Thema, was man von seiner Bedeutsamkeit her betrachten darf?
Also ich beginne mal vielleicht in der Energieversorgung. In der Energieversorgung ist es im Grunde genommen ein Dreiklang. Es ist das Zusammenwirken von erneuerbaren Energien, Speichertechnologien und Smart Grid, also von modernen Netzwerken, die jetzt nicht nur aus Überlandleitungen bestehen, sondern aus intelligenten Systemen. Also das ist so ein typisches Beispiel, wie die digitale Transformation und die Transformation in Richtung Klimaneutralität zusammenwachsen. Vielleicht als Beispiel, Carina, aus deiner Sicht vielleicht ein anderes.
Nee, absolut. Also Energie oder grüne Energie wird die Grundlage für alles andere. Also was, wie wir auch im Buch beschrieben haben, ist grüne Energie die Grundlage, um das Transportwesen umzugestalten, um auch im Bauwesen, ja, auch grüner Stahl zum Beispiel herzustellen. Also grüne Energie ist im Grunde, es ist vielleicht nicht das aufregendste nächste große Ding, aber es ist auf jeden Fall der wichtigste Faktor für die Zukunft.
Also wenn ich vielleicht noch ein ganz anderes Thema, was auf den ersten Blick vielleicht überraschen wird, wenn man über Technologien spricht. Für mich ist die Frage, und da sind wir bei Weitem nicht so weit wie bei den Erneuerbaren, wie wir es schaffen, die Landwirtschaft und die Ernährung im Sinne des Erhaltes der Biodiversität umzugestalten. Da haben wir noch ein ganz, ganz dickes Brett zu bohren und bekanntlicherweise ist ja die für die Existenz der Menschheit von der Zerstörung der Biodiversität ausgehende Gefahr in etwa fast genauso groß wie die von der Klimaerwärmung. Das sind natürlich auch zwei Faktoren, die korrespondieren. Und da sind wir noch auf einem sehr, sehr weiten Feld, wo noch viele Veränderungen notwendig sind, die auch politisch extrem umstritten sind und extreme Widerstände auch hervorrufen.
Was würdet ihr sagen, was wurde da bisher erreicht? Also ich merke es ja auch an meinem Scheibenwischer, wenn ich mit der Autobahn fahre. Es ist halt deutlich weniger an der Frontscheibe dran klebend nach einer Fahrt als vor 10 Jahren. Das heißt, ich merke schon einfach, die Anzahl der Insekten ist weniger geworden. Was glaubt ihr, was wurde da bisher erreicht oder wie kritisch ist der Stand da gerade?
Also ich glaube, wir sind gerade in Deutschland immer so gut darin, dass wir, wenn wir Zuckerbrot und Peitsche haben, eher immer zur Peitsche greifen und uns selber dafür immer fertig machen, dass wir immer schlecht sind, also schlecht, nicht gut genug sind in diesem Sinne. Und wenn man die Medien anschaut, dann heißt es auch immer so, das haben wir nicht geschafft, das haben wir nicht geschafft, das haben wir nicht geschafft. Und oft ist es wichtig, auch mal zu gucken, wo sind wir eigentlich schon hingekommen? Also wir sind in Deutschland mit vorne dabei, was grüne Technologien betrifft. Wir haben jetzt sehr viele E-Autos, ja, noch nicht genug, aber das ist so ein Umbau, dauert ja auch eine Weile. Also so ein Auto ist ja teilweise 15, 18 Jahre lang im Besitz. Ist ja nicht von heute auf morgen, dass jeder plötzlich ein neues Auto fährt. Luftverschmutzungsseitig sind wir extrem weit gekommen, überall in Europa. Also wenn man sich die Werte anguckt, hat sich das in den letzten 20, 30 Jahren so extrem verbessert, dass wir mittlerweile, glaube ich, sogar besseres Wetter haben oder mehr Sonnenstunden. Wie war das? Es gibt auf jeden Fall einen Effekt, der dadurch, dass du eine bessere Luft hast, mehr Sonne wieder durchkommt und dadurch die Erwärmung, glaube ich, sogar noch stärker wird. Also witzigerweise. Naja, aber ich glaube, wir sind in vielen Dingen schon auf dem richtigen Weg und auch die letzten Jahre hat sich nochmal viel getan. Also ja, jetzt kann man viel über die Ampel schimpfen und so weiter und so fort, aber so eine Transformation fühlt sich halt einfach nie gut an. Also so eine Transformation fühlt sich erstmal an wie Chaos. Ich beschreibe das immer wie so ein Sturm und also man steht mitten in einem Sturm, man weiß noch nicht so recht, in welche Richtung es geht, weil man gerade nur die eigene Hand vor Augen sieht und noch nicht den Ausblick auf die Zukunft hat. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir in 5 oder 10 Jahren deutlich mehr sehen, was eigentlich in den letzten 10 Jahren dann passiert ist und wo es vieles in die richtige Richtung gegangen ist. Aber Veränderung fühlt sich halt immer erstmal hart und chaotisch an. Und das ist das, was wir wahrscheinlich alle gerade irgendwo auch erleben.
Also aus meiner Sicht, ich vermute, deine Frage bezog sich jetzt nicht auf die Landwirtschaft, sondern übergreifend auf diese Umbauprozesse. Also wir haben erreicht, dass wir zumindest in der wissenschaftlichen Community Klarheit haben über die Notwendigkeiten. Also wir kennen die Ursachen, wir kennen die Veränderungsprozesse. Wir wissen auch, was uns blüht, wenn wir nicht gegenhalten, nicht gegensteuern, dass dann die sogenannten Opportunitätskosten zum Beispiel das, was wir gegenwärtig investieren müssen, bei Weitem überschreiten werden. Wir haben auch erreicht, dass die wichtigsten Technologien, die wir für den Umbau brauchen, eigentlich in der Zwischenzeit weitgehend vorhanden sind. Nicht nur auf dem Reißbrett beziehungsweise als Computerskizze, sondern sie sind tatsächlich in der Praxis vorhanden und können skaliert werden. Wir haben in bestimmten Bereichen, zeitweilig zumindest in Deutschland, auch eine Vorreiterrolle gehabt beim Ausrollen dieser Technologien. Die haben wir jetzt nur noch rudimentär. Da sind uns andere Länder in der Zwischenzeit voraus. Und wir haben für große Teile dieser Technologien, die ich vorhin genannt hatte, in der Zwischenzeit sogar schon die die Produktionskapazitäten, nicht unbedingt alle in Deutschland, sondern weltweit. Das heißt, es ist natürlich immer noch eine riesige Herausforderung, auch was die Investitionen betrifft. Aber es ist von der Sache her machbar, wenn wir es als Menschheit tatsächlich wollen. Also wir stehen nicht vor unlösbaren Aufgaben, sondern die Aufgaben sind relativ klar und sie sind machbar.
Also wenn ich nehme mal kurz meine Wahrnehmung, die ich jetzt aus den Medien habe. Also aus wirtschaftspolitischer oder nationalwirtschaftlicher Sicht ist es ein bisschen deprimierend, was gerade passiert. Aber ich habe heute früh erst gesehen, okay, der Ford-CEO fährt ein chinesisches Elektromobil und will es nicht mehr hergeben. Das heißt, es werden viele chinesische Elektroautos in großer Zahl produziert. Das heißt, wenn ich, und da gucke ich ja drauf, also es gab mal so einen schönen Clip, wo man sieht, wie jemand eine Welle zurück ins Wasser schieben will mit einem Besen. Mit der Metapher, das ist Deutschland. Das heißt, wir versuchen quasi als einzelne, relativ kleine Nation irgendwas zu bewegen und das wird halt nicht passieren. Was ich grundsätzlich ähnlich sehe, aber wenn dann so große Nationen wie China oder die USA, glaube ich, einen Wandel vorantreiben, welchen Impact hat das? Also ich nehme das Beispiel, wenn China, ich habe gehört, die kaufen kaum noch Verbrennermotoren, das heißt, es geht da auch stark bergab mit dem Absatz und E-Autos sind stark im Kommen. Welche Auswirkungen wird das global haben, wenn zum Beispiel jemand, ein Staat wie China auf Elektromobilität setzt?
Ich würde sagen, Wettbewerb belebt das Geschäft. Also ich finde es gut, dass China jetzt diesen grünen Wandel sehr stark vorantreibt, aus anderen Motiven als Europa, würde ich sagen. Aber es bedeutet, dass es uns endlich in gewisser Weise einen Zugzwang bringt. Und hat ja auch dazu geführt, ne, dass BMW jetzt zum Beispiel hier ihre Elektrobatteriefabrik hinstellt und auch in der Automobilwirtschaft in Deutschland mal ein bisschen schneller umgedacht wird, als das vielleicht anders geschehen wird. Von dem her sehe ich das eigentlich positiv. Ich glaube auch, dass die Wirtschaft in Deutschland mittlerweile erkennt, dass Klimaneutralität nicht nur ein Nervthema ist, sondern tatsächlich auch ein Geschäftsvorteil sein kann langfristig, dass wir eigentlich kompetenzseitig gut aufgestellt sind. Klar, China ist in vielen Dingen schneller, weil die andere Markt- und Politikmechanismen haben, um so einen Wandel voranzutreiben. Bedeutet aber am Ende des Tages nicht unbedingt, dass es immer das beste Produkt oder das solideste Produkt am Ende herausbringt und auch gesellschaftlich den besten Effekt hat. Also die haben gesellschaftlich genauso mit vielen Problemen zu kämpfen wie wir, das dürfen wir auch nicht vergessen, auch teilweise mit ganz anderen. Deutschland ist ja gerade für dieses Klimathema hervorragend aufgestellt. Wir haben weltweit mit die besten Ingenieure, wir sind im Chemiebereich wahnsinnig fortschrittlich, wir sind im Maschinenbau, auch ein wichtiger Faktor, mit vorne dabei. Ja, wir sind in der Digitalisierung noch ein bisschen schwach und am Ende des Tages geht es ja auch darum, so diese Digitalisierungsthemen mit den physischen Themen zu verknüpfen und das Beste aus beiden Welten zu nehmen, um die besten Produkte für diese Klima- oder Net-Zero-Technologien der Zukunft hervorzubringen. Ich bin aber sehr sicher, dass es gelingt. Mit ein bisschen Schubser, manchmal von der Politik, mit ein bisschen Druck vom Wettbewerb durch außen. Aber ja, also die meisten Unternehmen, mit denen wir zumindest arbeiten, haben sich große, starke Klimaziele gesetzt und auch erkannt, dass das eine Nische ist, in die sie unbedingt gehen wollen.
Also bei den wichtigsten Klimaschutztechnologien muss man schon realistischerweise zugeben, dass China da in der Zwischenzeit absolut dominiert. Ich nenne mal ein paar Zahlen, die mir jetzt so ungefähr im Kopf rumspuken. Bei der Herstellung von Solarmodulen hat China ungefähr einen Anteil von 90%. Bei der Herstellung von Elektroautos über 50%. Bei der Herstellung von Windenergieanlagen, das haben wir oftmals gar nicht so auf dem Schirm, erreichen sie in der Zwischenzeit auch 50%. Bei Wärmepumpen, ein Thema, wo wir uns hier zerfleischt haben in Deutschland, kommen in der Zwischenzeit auch ungefähr 50% aus China. Selbst bei der Herstellung von Elektrolyseuren, also bei der Herstellung von Anlagen, die grünen Wasserstoff produzieren, sind die Chinesen in der Zwischenzeit locker bei der Hälfte der Weltproduktion. Das heißt, die haben also ganz strategisch dieses Gebiet entwickelt. Die haben die Rohstoffbasis weltweit dafür gesichert. Bei Batterien kann man das, hatte ich vorhin gar nicht genannt, sehr gut beobachten, dass sie also die gesamte Produktionskette von der Gewinnung der Rohstoffe bis über die Verarbeitung bis zur kompletten Batterie über Jahrzehnte hinweg strategisch entwickelt haben. Und da muss man schon echt zugeben, da haben wir an einigen Stellen noch sehr stark, naja, wir standen dann in dem Dilemma drin, wir haben super verdient, also gerade unsere Automobilhersteller, mit den alten Technologien. Und das war natürlich nicht unbedingt ein Anreiz, sich mit der Intensität wie die Chinesen auf die neuen Technologien zu stürzen. Und da müssen wir einfach gucken, dass wir nicht den Anschluss verlieren, weil die natürlich Skalierungseffekte haben, von denen können wir nur träumen. Alleine mit 1,4 Milliarden Einwohnern. Und das sehe ich als ein echtes Problem, zumindest aus der Literatur. Ich war jetzt nicht in China, aber aus der Literatur entnehme ich, dass die Offenheit für neue Technologien dort größer ist als in der Zwischenzeit in Teilen in Deutschland. Also vorhin wurden genannt Elektroautos. Tatsächlich sind 50% der in China verkauften Neufahrzeuge entweder 100% batterieelektrisch oder anteilig mit Hybridfahrzeugen, aber Plug-in-Hybrid. Und wenn man die Umfragen anschaut über die Anschaffung von neuen Pkw, dann sagen so 70-80% der Chinesen, der befragten Chinesen, das nächste Auto wird ein Elektroauto sein. Bei uns sind die Zahlen ein bisschen niedriger. Also insofern, ich stimme 100%ig zu, dass wir die technologische Basis, die ingenieurtechnische Basis, die wissenschaftliche Basis, ich habe jetzt gerade gelesen, was die Erzeugung von Wissen betrifft, auch an unseren Hochschulen und die Umwandlung und Patente, sind wir doch relativ gut aufgestellt. Also das ist alles gegeben, aber wir müssen einfach aufpassen, dass wir in der Gesellschaft nicht so eine Beharrungstendenz, wie wir sie jetzt gerade sehen. Das schlimmste Beispiel war die Wärmepumpe, die politisch kaputt gemacht worden ist, dass wir die nicht zementieren, weil, und das müssen wir mit aller Klarheit sagen, wir reden hier von einer industriellen Revolution. Und ich habe in meinen Vorträgen dann immer so eine Folie, da ist ein Zitat drin, von dem ich nicht mehr weiß, von wem es ist. Eine industrielle Revolution passiert. Und ob man die gut findet und ob man die mitmachen will, noch dazu als mittelgroßes Land, interessiert weltweit eigentlich keinen. Oder es interessiert nur in der Form, dass man uns Weltmarktanteile abnimmt. Und dieser Weltmarkt wird im Augenblick neu verteilt. Und wer da nicht dabei ist, also verschwindet in der Bedeutungslosigkeit. Also so hart muss man das sagen. Und insofern sehe ich die aktuellen Diskussionen, die teilweise rückwärts gewandt sind, dass man bei bestehenden Technologien sich sozusagen verbunkert, die sehe ich für die wirtschaftliche Zukunft von Deutschland als gefährlicher an als irgendwelche Rückstände bei konkreten Technologien.
Du hast eben schon auch das Thema Wasserstoff tangiert und da sieht man ja, keine Ahnung, die ersten großen LKWs schon fahren mit Wasserstoff etc. Und es gab ja auch so eine strategische Entscheidung, okay, wird es E-Mobilität, also genau, wird man das mit Batterien machen, wird man mit Wasserstoff arbeiten? Wie seht ihr da die Entwicklung?
Na gut, fange ich an. Also bei Wasserstoff ist in Deutschland jetzt eine wichtige Entscheidung getroffen worden. Das Wasserstoffkernnetz wird jetzt schrittweise ausgebaut. Das passiert, indem man einen Teil der bisherigen Erdgasleitungen umbaut. Und es geht aber auch darum, dass in Größenordnung neue Leitungen gebaut werden. Also da wird sozusagen die Basis schrittweise entwickelt. Im Augenblick ist grüner Wasserstoff ein absolutes Mangelprodukt. Also den gibt's so gut wie gar nicht, muss man so klar sagen. Und auch dieses Wasserstoffnetz wird im Augenblick zu großen Teilen noch mit, sagen wir mal, ökologisch eher bedenklichen Wasserstoff, also grauer Wasserstoff oder ähnliches, gefüllt. Aber man muss es ja einfach erstmal probieren. Und die Wasserstoffproduktion wird sich, sagen wir mal, in Deutschland so darstellen, dass wir Überschüsse an grünen Strom für diese Wasserstoffproduktion einsetzen. Das geht jetzt langsam los. Also die Elektrolyseure als Haupttechnologien werden an verschiedenen Stellen gebaut. Aber wir werden auch große Mengen importieren. Und dieser Import, da gibt es ja im Augenblick viele Bemühungen in unterschiedlichste Richtungen, der hat natürlich eine ganz andere Struktur und ganz andere Lieferpartner, als das bisher bei den fossilen Energien der Fall war. Also insofern werden da auch Diversifizierungen stattfinden, die uns strategisch, was die Abhängigkeit gerade von weniger freundlichen Mächten betrifft, wesentlich besser in die Zukunft leiten. Also so viel vielleicht als Einstieg.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade gemacht hast. Also um auch nochmal auf den Teil davor zurückzukommen, über den du gesprochen hast. Diese Abhängigkeit ist was, wo Deutschland wahrscheinlich in vielen Themen nicht rauskommt. Also wir sind heute gerade Export und Import sehr abhängig von China. Das lässt sich momentan schwer vermeiden. Aber gerade, also was ich spannend finde in dieser Klimatransformation, ist, dass wir jetzt mal nachdenken müssen, von wem wir uns in Zukunft abhängig machen wollen. Wir haben in den letzten Jahren nicht so gute Erfahrungen gemacht mit Energieabhängigkeiten, würde ich sagen. Ich hoffe, wir haben daraus gelernt. Und das ist für mich der eigentliche spannende Faktor. Es geht ja nicht nur um Wasserstoffimporte, es geht auch um Rohstoffimporte. Seltene Erden, wo wir heute auch sehr abhängig von China sind, wo wir uns im Zuge der ganzen Debatte in der Klimatransformation jetzt aber damit beschäftigen wollen oder müssen, also gar nicht so sehr ein technologisches Thema, sondern am Ende ein sehr politisches Thema, was sind die neuen Allianzen, die wir aufbauen wollen und wie sollen diese Allianzen strukturiert sein? In der Vergangenheit waren Allianzen gerade in der Industrie sehr der da fokussiert, neue Technologieabhängigkeiten zu schaffen. Also welche neuen Märkte können wir mit unseren Technologien bespielen? Ja, wofür können wir ein Auto hinliefern in Zukunft? In der Zukunft könnte, also ein mögliches Szenario ist auch sein, dass solche Beziehungen sehr viel mehr auf Augenhöhe sind im Sinne einer Kooperation. Also wo können wir, obwohl wir Wasserstoff in Deutschland vielleicht nicht so viel herstellen wie andere Länder, aber Wasserstoffherstellung vertesten, davon lernen und damit auch wieder irgendwo von dieser Wasserstoffproduktion profitieren. Also arbeiten wir mit einem Land wie Marokko zusammen, wo wir riesige Solarfarmen aufbauen und dann eine Wasserstoffanlage daneben hinstellen und können wir mit unserem Know-how da reingehen, aber auf einer partnerschaftlichen Ebene zusammen an so einem Projekt arbeiten, anstatt diese neuen Technologieabhängigkeiten zu erzeugen. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen der Unterschied zu anderen Ländern und anderen Nationen, die da mit einem sehr viel, also weniger demokratischem Verständnis an Zusammenarbeit herangehen, wo sich Deutschland und Europa tatsächlich anders positionieren könnte und auch eben in ihren Abhängigkeiten diversifizieren könnte, weil wir uns hoffentlich nicht mehr, also weil wir hoffentlich nicht mehr denselben Fehler machen und uns auf einige wenige Partner verlassen und das Risiko eingehen, dass es in Zukunft dann wieder knallt.
Mhm. Also vielleicht darf ich, ja, darf ich noch ergänzen. Also generell ist es so, dass der Übergang zu erneuerbaren erneuerbaren Energien und die Abkehr von den fossilen Energieträgern die Abhängigkeit Deutschlands vom Ausland verringert, finanziell und technologisch. Also ich sage mal eine Zahl, im Jahr 2022 hat Deutschland für 120 Milliarden fossile Energieträger eingekauft, also von Steinkohle über Erdgas bis hin zu Erdöl. Und das sind natürlich Größenordnungen, die muss man auch ab und zu mal ins Verhältnis zu den Investitionen setzen, die im Augenblick diskutiert werden und wo viele Gegner der Energiewende beispielsweise den Weltuntergang in dem Sinne herbeireden, indem sie sagen, diese Investitionen sind nicht stemmbar. Also da sparen wir ja natürlich auch eine ganze Menge ein und wir können da auch in dem Sinne unabhängiger werden, indem wir eigene Ressourcen aufbauen. Und diese Investitionen, das ist auch nochmal ganz wichtig, die wir jetzt tätigen in diese Infrastruktur, das sind eben keine Verbrauchsausgaben. Also wenn wir Erdöl, Erdgas etc. importieren, ist das weg hinterher. Und beziehungsweise ist als Belastung der Atmosphäre sogar ein echtes Problem. Wenn wir jetzt Infrastruktur aufbauen für Solarenergieanlagen, für Netze, ganz großes Thema, für Speicher, dann sind das einmalige Ausgaben im Sinne von Investitionen. Ja, und Investitionen haben natürlich eine ganz andere Betrachtungsweise, wenn man ehrlich betrachtet, als Verbrauchsausgaben. Und in diese Richtung sollten wir uns wesentlich stärker auch mal bewegen, auch in den Diskussionen. Und wenn ich vielleicht nochmal auf den Wasserstoff zurückkommen darf, es wurde mal genannt, Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende. Der Begriff ist schon nicht falsch, weil grünen Wasserstoff aus grünem Strom herzustellen bedeutet Verluste. Das heißt, ich habe also Verluste von 30-40%, der ist dann eben weg, dieser grüne Strom. Das bedeutet, überall da, wo ich grünen Strom in Reinform verwenden kann, sollte man das auch tun. Und überall da, wo dieser grüne Strom aus Transportgründen, aus Speichergründen oder was auch immer für Gründen weniger geeignet ist, da ist Wasserstoff im Grunde genommen die große Ergänzung, zumal Wasserstoff im Augenblick noch die Vorteile hat, dass man Wasserstoff gerade was längere Speicherzeiten betrifft, besser speichern kann als grünen Strom. Also das ist der große Vorteil, dass ich beispielsweise auch die Kavernen, die wir heute in Deutschland haben, die Gasspeicher, dass ich zumindest etliche von denen zukünftig umbauen kann in Richtung Wasserstoffspeicher und damit natürlich auch diese Sommer-Winter-Problematik bei erneuerbaren Energien besser in den Griff kriegen.
Und vielleicht da, weil du den Punkt Investitionen gemacht hast, wir haben da gerade eine Studie gemacht, zusammen mit einer großen Geschäftsbank in Deutschland, Zukunft des europäischen Kapitalmarktes und auch da festgestellt, das Geld für diese Energiewende ist eigentlich auf dem Papier da. Also das Kapital in dem Umfang wäre vorhanden. Das Problem, was wir aber haben in Europa, ist A, dass unsere Kapitalmärkte so fragmentiert sind. Wir haben kein gemeinsames Ziel, keine Struktur, die uns irgendwie erlaubt, das Geld wirklich gezielt in die Bahn zu bringen. Und das Zweite ist, dass unser Bankensystem auch nicht dazu ausgelegt ist, solche Risiken zu finanzieren. Das heißt, wir bräuchten eigentlich andere Finanzierungsstrukturen, auch unterschiedliche Geldflüsse, die nicht nur vom Bankensystem, sondern auch zum Beispiel von privaten Investoren kommen. Und dieses ganze Kapitalmarktthema ist ja auch ein zentrales, um dann, also Technologie ist das eine, aber das Ganze finanziell zu stemmen ist natürlich auch nochmal das andere. Und da ist Europa eigentlich eine gute Grundlage, so eine Transformation oder so eine Energiewende voranzubringen.
Mhm. Lothar hat vorhin was gesagt, da bin ich kurz aufgehorcht, als er gesagt hat, wir importieren Steinkohle. Jetzt sagen wir ja, Deutschland hat ja eigentlich genug Kohle, wenn wir Lausitz angucken etc. Wie ist denn die Zukunft der Kohle oder die Zukunft des Bergbaus zu betrachten?
Also da ich selber in einer Kohleregion wohne im weitesten Sinne und diese Region gerade vom Kohleausstieg geprägt ist, also erstmal muss man klipp und klar sagen, Braunkohle ist die klimaschädlichste Variante, Energie zu erzeugen, die es überhaupt gibt. Weil Braunkohle einen relativ geringen Heizwert hat, einen hohen Wasseranteil etc., muss ich den erstmal aufwendig in der Verbrennung erstmal reduzieren. Und jedenfalls Braunkohle als Energieerzeugung hat keine Zukunft. Und das wird auch bedeuten, dass wir in Deutschland, auch hier in unserer Region, der Lausitz etc., den Braunkohleabbau einstellen werden. Einfach deswegen, weil wir halt das mit der Klimaverträglichkeit nicht vereinbaren können. Das heißt aber nicht, dass der Bergbau insgesamt eingestellt wird. Wir haben uns in dem Buch auch mal das Thema Bergbau ein bisschen genauer angeschaut und da kann man ja sehr schön auch zwei unterschiedliche Entwicklungen konstatieren, Ost-West. Also in Westdeutschland ist ja relativ schnell der Bergbau bis auf ein bisschen Steinkohle und Salz und so weiter ausgelagert worden. Also man hat sozusagen andere Länder gefunden, die den Dreck vor die eigene Haustür holen und das dann nach Deutschland exportieren. In Ostdeutschland war das anders. Hier hat man neben der Braunkohle, wo ja ganze Landesteile weggebaggert wurden, beispielsweise auch bei der Urangewinnung riesige Investitionen getätigt und riesige Bergwerke gebaut. Also ein großer Teil der gesamten sowjetischen Kernwaffen und der Kernkraftwerke in den bis zu, sagen wir mal, 90er Jahren waren bestückt mit Uran aus Ostdeutschland. Und insofern hat man hier zwei unterschiedliche Traditionen. Und wenn ich mal in die Zukunft gehe, dann glaube ich, dass wir in Zukunft nicht damit leben können, dass wir alles nur noch importieren. Also das heißt, wir werden auch in die Situation kommen, dass wir wieder Bergwerke auftun. Das ist nicht beliebt. Da muss man sich ganz klar drüber äußern. Aber wir werden beispielsweise Lagerstätten, die auch wir haben, für seltene Erden oder beispielsweise auch für bestimmte Metalle etc. ernsthaft wieder in die Diskussion bringen und werden in Europa sowieso, aber auch in Deutschland wieder solche Fragen stärker selber betrachten müssen.
Seltene Erden ist auch ein interessantes Thema. Ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber in Geothermiewerken könnten wir auch Lithium mitfördern. Ich glaube, die Zahl war irgendwie 11% des Bedarfs, was wir für die heutige Elektromobilität bräuchten. Das reicht natürlich bei weitem nicht aus, um jetzt die seltenen Erden für alle Elektroautos oder für alles, was wir bauen werden, heranzuschaffen. Aber auch hier wieder Diversifizierung, es macht uns zumindest ein mini bisschen weniger abhängig. Und ich glaube, ein weiterer wichtiger Punkt ist dann eben auch nicht nur Recycling, sondern tatsächlich auch neue Wege und Methoden, Rohstoffe wieder zurückzuholen aus der Luft zum Beispiel. Also ein Riesenthema ist erneuerbarer Kohlenstoff. Also ich habe offensichtlich in CO2 sehr viel Kohlenstoff in der Luft, habe mittlerweile auch Methoden, dieses CO2 wieder einzufangen, aufzubrechen und kann so zumindest verhindern, dass wir tendenziell ständig neuen Kohlenstoff irgendwo rausholen, sondern den, der ohnehin schon da ist, weiter zu verwenden. Also die Chemie zum Beispiel braucht Kohlenstoffe als wichtigen Grundstoff. Oder man kann sich auch vorstellen, Carbon am Schluss in Wärmedämmungen von Häusern zu verbauen und so weiter und so fort. Also auch da in neue Richtungen zu denken, wo ist eigentlich, also dieser, na, am Ende gehen Rohstoffe ja irgendwo hin, wo sind die so und welche Methoden können es geben, das wieder eben aufzubrechen und zurückzuholen und wieder nutzbar zu machen?
Ich kann das vielleicht noch ergänzen. Carina nannte das Beispiel aus der Chemie. Also die ganze Kohlenwasserstoffchemie beruht ja im Augenblick aus dem Import von Kohlenwasserstoffen, fossilen Kohlenwasserstoffen. Und tatsächlich besteht die Chance, das schrittweise umzubauen. Der Kohlen, also der Wasserstoff als ein Faktor, den können wir selber herstellen. Das hat man ja vorhin schon mal besprochen mit Elektrolyseanlagen. Und den Kohlenstoff, den können wir entweder, das ist die sehr aufwendige Variante, aus der Luft extrahieren. Wir können aber auch Verbundsysteme aufbauen, dass wir beispielsweise Kohlenstoff, den wir nicht vermeiden können, zum Beispiel bei der